Google war im Mai wahnsinnig aktiv und vor allem auch kommunikativ ungewöhnlich. Es gab zahlreiche Updates, Ankündigungen, Veranstaltungen und in der heutigen Episode fasse ich für dich die wichtigsten Punkte aus meiner Perspektive für Marketer zusammen und beleuchte auch kritisch, was Google da so rausgehauen hat.
Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinz, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und ja, die heutige Episode dreht sich komplett um Google und das hat verschiedene Gründe, denn sie haben viele Themen veröffentlicht rund um SEO, Geo, auch um das Thema Ads, natürlich ganz, ganz viel KI mit dabei. Und sind wir aus all dem schlauer geworden? Naja, teilweise würde ich sagen, gehen wir einfach mal der Reihe nach durch. Es hat die Google I.O. stattgefunden, das ist so die jährliche Entwickler- und Technologiekonferenz. Und da hat Google natürlich extrem viel im Bereich KI-Technologie gezeigt, zum Thema Chips, zum Thema Rechenzeit etc. Ich beleuchte jetzt einfach mal die Themen und gehe da mal tiefer ein, die aus meiner Sicht für Marketer im Alltag relevant sein werden. Und es wurde so in die Richtung vorkommuniziert, dass das der große Umbruch in Sachen Suche sein wird. Viele haben dann damit gerechnet, dass Google die klassische Suche endgültig hinter sich lässt und den AI-Mode dann zum neuen Standard macht. Doch so dieser Big Bang, der ist ausgeblieben. Die klassische Suche bleibt vorerst. Auch die bekannten Suchergebnisse, diese 10 Blue Links, bleiben natürlich mit den AI-Overviews oben drüber. Und trotzdem wäre es aus meiner Sicht ein Fehler, wenn wir das Ganze dann jetzt so als, naja, unspektakulär abtun. Denn Google hat etwas in den letzten Jahren immer wieder sehr gut gemacht, nämlich so das Ganze tröpfchenweise zu verändern und immer in kleinen Schritten und nicht so die radikale Veränderung. Das machen sie auch in jedem Bereich im Prinzip. Das ist meistens nicht so der große Umbruch. Und deswegen sollten wir trotzdem, auch wenn jetzt nicht der radikale Umbruch kommt, genauer hinschauen. Denn Google hat gesagt, sie haben die Suchbox, also die, ne, wir kennen diese Sucheingabemaske, dem größten Update seit 25 Jahren unterzogen. Haben sie so gesagt. Das klingt natürlich jetzt erstmal nach Marketing und PR-Sprech, aber tatsächlich steckt dahinter schon auch eine wichtige Entwicklung. Denn die Suchbox wächst demnächst dynamisch mit den Eingaben und akzeptiert nicht nur noch Text, sondern auch Bilder, Dateien und Videos. Und dazu kommen dann jetzt AI-gestützte Vorschläge, die deutlich über diese klassischen Autocomplete-Vorschläge, die du kennst, wenn du anfängst zu tippen, hinausgehen sollen. Warum ist das Ganze relevant? Weil sich dadurch das Suchverhalten deiner Zielgruppe auch wieder ändert. Das heißt, die Menschen geben heute immer häufiger vollständige Fragen auch bei Google ein. Das haben wir bei ChatGPT gelernt, dass wir da in den Dialog reingehen, also dieses Prompting. Und wir haben früher bei Google ja einfach, sag ich mal, rudimentär formulierte Sätze irgendwie reingekippt. Beste Lebensversicherung 2026 oder sowas. Und jetzt wird eher die Frage eingegeben, was ist die beste Lebensversicherung für einen Mann 43 mit Familie und ja, so. Also jetzt gehen wir in solche Sachen dann mit ein. Und diese Suchbox wird damit weniger zum Keyword-Eingabefeld, sondern eher zu einer, ja, Schnittstelle zwischen den Nutzern und der KI, die dann diese Suchanfrage auswertet. Und die Veränderung der Oberfläche wird auch wieder eine Veränderung mit dem Verhalten der Nutzer dann mit sich bringen. Und damit verändert sich dann auch wieder die Customer Journey in kleinen, aber alles andere als trivialen Schritten. Also hier heißt es aus meiner Sicht, ganz klar die Augen offen zu halten, zu beobachten, wie verändert sich dein eigenes Suchverhalten, wie verändert sich das Suchverhalten deiner Zielgruppe. Hier das Ganze dann zu beobachten, dann auch zu testen, Thema Citations, wo wirst du dann zitiert, wo wirst du ausgespielt, lernen und anpassen. Also hier auch wieder mein ganz klarer Appell, die Sichtbarkeit, deine eigene Sichtbarkeit in den LLMs auf jeden Fall im Blick behalten. Der zweite wichtige Punkt betrifft die Beziehung zwischen den AI-Overviews und dem AI-Mode. Wer Google regelmäßig nutzt, kennt beides. Vielleicht weiß man gar nicht, was genau der Unterschied ist. Bei den AI-Overviews bekommst du halt das sind diese, ja, Anzeigen oder diese Snippets, die dann über den normalen Suchergebnissen sind. Und wenn du da Rückfragen dann jetzt stellst, dann landest du automatisch im AI-Mode. Und diesen Übergang macht Google jetzt ganz offiziell. Das heißt, die Trennung zwischen der klassischen Google mit den AI-Overviews und dem vollständigen AI-Mode, das wird zunehmend verschwimmen. Für Nutzer bedeutet das, die Nutzer werden immer stärker in so ein Dialogformat mit Google reingezogen. Und genau das dürfte langfristig dann auch die wichtigste Veränderung sein. Halt nicht in der Oberfläche und dem Design, sondern in der Tatsache, dass Suchanfragen immer weniger einzelne Suchvorgänge sind, sondern immer häufiger ein Dialogformat werden, wo wir uns dann der optimalen Antwort, die wir suchen, immer mehr annähern werden. Das heißt, es wird dann immer spezifischer, also dass jedes Suchergebnis im Prinzip ein N gleich 1 Ergebnis sein wird. Und das sehen wir natürlich jetzt schon, das sehen wir bei ChatGPT natürlich auch schon lange. Und das macht natürlich auch das ganze Thema Vorhersehbarkeit, Berechenbarkeit, auch Auswertbarkeit natürlich super schwer. Dass das so kommen würde, ist jetzt nicht überraschend. Jetzt hat Google es halt auch offiziell gemacht, dass wenn du von den AI-Overviews in weiter gehst und da dann weitere Fragen stellst, dass du dann automatisch in diesen AI-Mode reingehst. Und das wird auch insbesondere bei transaktionalen Themen sehr wichtig werden. Und das ist auch eine wunderbare Überleitung, die ich mir da gerade selber gegeben habe, zum nächsten Punkt, nämlich dass Google Shopping auch eher zum Transaktionssystem werden wird. Shopping ist für Google halt auch die totale Cash-Cow, weil alles, wo die Transaktion stattfindet oder wo halt eben dann bisher die Online-Shops die zur Transaktion hinleiten, ist natürlich ein hohes Bedürfnis oder eine hohe Affinität dafür da, auch Geld dafür zu bezahlen, die User auf seine Seite zu bringen. Und künftig soll es möglich sein, dass Produkte verschiedener Händler auch direkt über die Suche oder auch über Gemini gekauft werden. Also das heißt, der gesamte Checkout-Prozess soll dann innerhalb von Google möglich sein. Diesen Weg hat auch OpenAI schon angekündigt, hat auch da einen Testlauf gemacht, mit Shopify war da mit dabei. Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, ist dabei nicht so wirklich viel passiert. Bei Google ist der Vorteil, dass Google das ganze Ökosystem, diese ganze Infrastruktur drumherum hat. Das heißt, es gibt eigentlich nahezu keinen Online-Händler, der nicht an Google schon angebunden ist mit Datenfeed. Das heißt, da ist schon eine bestehende Kundenbeziehung dann da. Und Google möchte jetzt diese Beziehung ausbauen. Ich glaube, das Interesse von Google daran ist relativ einseitig. Die E-Commerce haben da ein bisschen weniger Interesse dran, weil sie natürlich dadurch viel weniger Zugriff dann auch bekommen. Und sollte das so funktionieren, würde Google halt nicht mehr nur die Produkte vermitteln, sondern selbst zur zentralen Transaktionsplattform werden. Die werden sich dann halt eben einen Share da auch auf den Umsatz ziehen. Das heißt, die Händler zahlen dann demnächst dafür, dass ihre Shopping-Ergebnisse ausgespielt werden und die Nutzer können dann über Google direkt kaufen und dann müssen die Händler nochmal eine Commission dann darauf abdrücken. Boah, das sind Zeiten, wo es dem E-Commerce eh schon nicht so wirklich gut geht. Also das ist schon ein dickes Brett, was Google da angekündigt hat. Das heißt, wenn sich das wirklich so durchsetzen sollte, dann werden die Händler, die jetzt eh schon massiv unter Druck stehen, noch mal mehr von ihrer Marge, von ihrer Kundenbeziehung etc. abgeben. Und das ist schon so dieses, das ist so ein neues Damoklesschwert, was dann über den Online-Handel baumelt. Das wird ein dickes Brett da werden. Allerdings bin ich auch hier gespannt, weil solche Sachen werden dann mal sehr schnell als Sachnagel kommuniziert. Also wird dann so interpretiert auf LinkedIn, in Blogs etc. Die Frage ist, wie schnell kommt das wirklich? Also wie schnell sind Nutzerinnen und Nutzer bereit, über Google dann direkt die Transaktion zu machen? Bei Commodity-Produkten sehe ich das traditionell schneller als bei Produkten mit einer hohen Erklärungsbedürftigkeit im Fashion-Bereich, wo es halt eben dann ja auch sehr stark um die Präsentation von den Produkten geht, um Inspiration. Da wird es dann wahrscheinlich nicht so schnell gehen. Und das heißt, hier ist es für Händler extrem wichtig, in Marke zu investieren, in Vertrauen zu investieren, sodass dann im Optimalfall man natürlich auch dann zur Anlaufstelle wird und die Leute nicht über Google dann bereit sind zu kaufen. Also hier bin ich mal sehr gespannt, wie schnell das dann auch wirklich zum Tragen kommt. Also in der Google I.O.-Konferenz waren deutlich mehr Themen noch. Da kannst du dir die Vorträge und die Präsentationen auch auf YouTube anschauen. Das habe ich auch gemacht. Da waren auch im KI-Bereich super spannende Sachen. Aber wir sind ja hier im Marketing-Podcast. Deswegen habe ich jetzt mal die marketingrelevanteren Punkte rausgepickt. Und so die Suchrevolution wurde angekündigt und sie wird schrittweise ausgeliefert, würde ich jetzt mal sagen. Aber es gibt gleich noch weitere Updates von Google, die durchaus für Marketer auch eine hohe, extrem hohe Relevanz haben. Also die Suchergebnisseite wird sich weiterentwickeln. Das Ökosystem, was Google da im Prinzip baut, wird sehr, sehr spannend werden. Also mehr Dialog. Und ja, Google vermutet sich weiterhin mehr Teile der Customer Journey einzuverleiben, wo wir natürlich als Marketer ja sehr, sehr hellhörig werden sollten. Eine weitere Ankündigung, die Google gemacht hat im Mai, ist das Thema Monetarisierung von AI Overviews und AI Mode. Und da hat Google neue Anzeigenformate vorgestellt, die speziell für KI-gestützte Suchergebnisse entwickelt wurden. Und ja, wenn wir da mal ganz ehrlich sind, so richtig überraschend kommt das nicht. Google war ja immer schon wahnsinnig gut da drin, Touchpoints in Geld umzuwandeln. Und das halt eben auch, so wie ich es vorhin auch erklärt hatte, tröpfchenweise und immer schrittweise, immer sich ein bisschen mehr vom Marketing-Budget geholt. Google Shopping war irgendwann kostenlos, dann wurde es kostenpflichtig, dann wurde es immer teurer. Und bei allen Formaten wird das der Fall sein. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn egal wie sich Suche verändert, das Geschäftsmodell von Google bleibt gleich. Google verdient in erster Linie mit Werbung Geld und sie sind halt eben sehr gut darin, das so auszureizen, dass wir als Werbungtreibende nicht schreiend wegrennen und uns nach Alternativen umschauen, sondern dass wir sukzessive immer mehr an Google geben und zähneknirschend immer auf ein bisschen mehr Marge verzichten oder halt eben an anderen Stellschrauben drehen müssen. Und so wird es jetzt dann halt eben auch bei den AI-Produkten, den AI-Overviews oder den AI-Mode bei Google kommen und was noch immer an KI-Produkten da zu finden sein wird in der Zukunft. Und die jetzt vorgestellten Formate geben uns einen ziemlich guten Eindruck davon, ja, wohin die Reise gehen wird. Da haben wir zum Beispiel die Conversational Discovery Ads. Das ist ein super spannendes Format. Der Name sagt im Prinzip, worum es geht. Also bisher wurden die Google Ads ja meist mit einer relativ einfachen Logik ausgespielt. Nutzer gibt ein Keyword ein, Google spielt eine passende Anzeige aus, die wir auf Basis von Keyword und Targetings etc. dann halt eben da entsprechend eingebucht haben. Die Anzeige besteht dann aus einer Überschrift, Beschreibung und Zielseite und im AI-Mode wird dieses Modell deutlich weiterentwickelt. Die Anzeige reagiert also nicht mehr nur auf einzelne Keywords, sondern sie reagiert auf den gesamten Kontext. Google nutzt dafür natürlich Gemini, um die richtige eigentliche Nutzerfrage, diese Nutzerintention zu verstehen und daraus dann auch individuelle Produktempfehlungen zu erzeugen. Das bedeutet, die Anzeige wird Teil der generierten Antwort dann werden. Google hat da selbst ein ziemlich spannendes Beispiel gezeigt. Und hier hat ein Nutzer nicht nach einem konkreten Produkt gefragt, sondern eher nach einer Lösung gesucht. Die Frage war so sinngemäß, wie kann man sein Zuhause mit wenig Aufwand wie ein Spa oder in einem Wald nach einem Regenschauer riechen lassen? Sowas war das sinngemäß. Also, das ist keine klassisch Kauffrage, also nicht, gib mir ein Produkt, das. Aber Gemini versteht hier natürlich die Intention hinter und den Wunsch nach einer bestimmten Duftwelt. Und daraus wurden dann Produktempfehlungen abgeleitet, inklusive der Erklärung, warum diese Produkte relevant sein könnten. Und wir werden jetzt hier so beratende Anzeigenformate sehen, die dann natürlich auch eine Hinleitung hin zum Produkt machen werden. Also das ist dieses Bindeglied, was bisher dann nur im Kopf der Nutzer stattgefunden hat. Also sie haben irgendwie eine Problemstellung, sie bekommen Produkte angeboten und ist das passende Produkt für mich? Das kann zum Teil dann im Content auf den Shops passiert sein oder in den Köpfen der Nutzer. Diesen Schritt übernimmt Google jetzt und wird da zur beratenden Funktion. Also diese Werbung wird dann schließt diese Lücke zwischen Intention und Entscheidung. Und hier haben wir dann noch ein anderes Format, was ich da auch sehr spannend finde, nämlich die Highlighted Answers. Dabei geht es um Situationen, in denen die KI mehrere Empfehlungen oder Lösungsansätze präsentiert. Und auch genau innerhalb dieser Antwort können künftig gesponserte Inhalte, also Ads, erscheinen. Nicht daneben, nicht oberhalb von den Suchergebnissen, sondern wirklich direkt in diesem eigentlichen Entscheidungsprozess. Das ist eine aus meiner Sicht wichtige Veränderung, denn Werbung war bisher oft ein vorgelagerter Schritt oder nachgelagerter eben weiter unten dann. Und jetzt bewegt sie sich viel näher an den Moment, in dem die Nutzer tatsächlich eine Auswahl dann halt eben auch treffen. Und das ist aus der Sicht von Google natürlich äußerst attraktiv, denn da, wo die Nutzerinnen und Nutzer eine hohe Transaktionsbereitschaft haben, da ist erfahrungsgemäß ja auch eine hohe Zahlungsbereitschaft von den Werbungtreibenden. Und auch das ist natürlich keine Überraschung. Ich habe das auch schon seit mehreren Monaten auch in Vorträgen und auch im Podcast immer wieder erwähnt. Ich gehe davon aus, dass Google da in der Monetarisierung Gas geben wird, aber so, dass die Nutzerinnen und Nutzer nicht überrumpelt werden. Hier hat Google einfach die absolute Pole Position im Vergleich zu ChatGPT, zu Perplexity, zu Claude, weil sie sämtliche Werbungtreibende dieses Planeten ja eigentlich bei sich auf der Plattform schon haben und dann durch automatisierte Formate das auch relativ gut einbinden können. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wie geht das Ganze weiter? Also ich sehe in den vorgestellten Formaten eigentlich nur den Anfang. Wir können davon ausgehen, dass Google in den kommenden Monaten hier weitere Formate integriert, vor allem auch ja, hochgradig automatisierte Formate und auch solche, die Text-Bild-Video kombinieren. Davon gehe ich jetzt mal fest aus, so wie das bei den Performance-Max-Kampagnen, liebevoll P-Max genannt, auch schon der Fall war. Das heißt, wir haben weniger manuelle Steuerung, wir geben Google eine Orientierung, wo wir passend sind, wir geben die Zielseite vor, Google guckt sich den ganzen Kontext an, wir geben Assets vor in Form von Texten und Bildern. Wenn wir die nicht vorgeben, nimmt Google sich die selber. Und wir werden hier zunehmend Automatisierung und Steuerung sehen. Das heißt, auch die Aufgabe von Google Ads Managern wird sich verändern. Das heißt, die fallen nicht weg, sondern wir müssen viel genauer hier Vorgaben machen, Assets testen, verstehen, was funktioniert nicht für Google, sondern für mich und für die Zielgruppe. Und da dann entsprechend halt eben auch die Steuerung übernehmen und dann im Prinzip die Sachen, die nicht gut funktionieren, halt eben dann auch manuell stoppen, sofern das dann hoffentlich auch in Zukunft noch gehen wird. Das heißt, KI wird nicht mehr nur Antworten liefern, sondern wir werden zunehmend Produktempfehlungen sehen, müssen zusehen, dass unsere Werbungtreibende als Agentur oder du als Inhouse, wenn du da tätig bist, halt eben schauen, dass du bei den Empfehlungen mit dabei bist, wenn es um die Auswahl von Anbietern geht, wenn diese Transaktionen vorbereitet werden, da musst du dann präsent sein und das passende Werbeinventar liefern. Das heißt, reine organische Sichtbarkeit wird Google hier nicht mehr nur zulassen, sondern da werden definitiv auch in der Ads kommen, so wie du das aus allen anderen Bereichen bei Google auch kennst. Also, was heißt das für dich als Marketer konkret? Neue Herausforderungen. So, diese bisherigen Logiken werden weiter funktionieren, aber sie werden auch definitiv erweitert werden. Das heißt, wir werden halt eben zukünftig vor der Frage stehen, nicht nur, wie werden wir Teil der KI-Empfehlungen, sondern wie werden wir halt eben dann auch in diesem Prozess mit Ads sichtbar? Wie werden wir da halt eben Teil des Auswahlprozesses einfach von der Zielgruppe? Und da wird sich SEA und das gesamte Performance-Marketing weiterentwickeln. Und damit kommen wir jetzt zum dritten Bereich, wo Google sich geäußert hat. Und zwar, Google hat sich zum Thema GEO, also Generative Engine Optimization, geäußert. Und da hat Google einen Guide rausgegeben, Optimizing for Generative AI Features on Google Search, also einen Leitfaden veröffentlicht. Und daraufhin habe ich ziemlich viele LinkedIn-Postings gesehen, die sich damit auseinandergesetzt haben, von in Richtung Google erklärt, wie Geo funktioniert, bis hin zu Geo ist total überbewertet oder Geo ist SEO nur mit neuen Titeln oder ganz, ganz viel darum herum gelesen. Aber hier müssen wir nochmal genauer hinschauen. Wer seit vielen Jahren irgendwie in dem SEO-Game unterwegs ist, kennt das von Google. Das heißt, wenn sich Google zu einem Thema äußert, dann ist das in der Regel immer nur ein Teil der Wahrheit. Wenn Google sich da äußert, dann geht es Google in der Regel nicht um die Transparenz. Sie wollen nicht die volle Transparenz haben, sondern strategisch geht es Google immer darum, mittelfristig einfach diese quasi Monopolstellung, die sie haben, zu behalten und mittelfristig auch einfach den Alphabet-Aktienkurs zu stützen, dazu auch diese Ad-Formate dann dazu. Und wenn man sich diesen Guide von Google mal anschaut, dann liest sich das eher in diese Richtung, ja, ihr braucht eigentlich kein Geo machen, macht einfach weiterhin gutes SEO, die macht guten Content, der für die Nutzer toll ist, und dann wird alles andere von alleine funktionieren. Und ich bin dann auf LinkedIn über einen Beitrag von Mike King gestoßen. Mike kenne ich von der SMX, der ist da regelmäßig als Speaker, also eine absolute Empfehlung, eine ziemliche Erscheinung. Und der hat auch, zwei, dreimal bei den Fachbeiratsmeetings von der SMX in München mit dabei, mit einer, ja, jemand, den ich da sehr schätze, als jemand mit einer sehr klaren Haltung, sehr klaren Meinung und auch viel, viel Erfahrung. Und der hat einen Artikel veröffentlicht, so sinngemäß vom Titel her war das, Googles Empfehlungen so für die AI-Suche sind naiv und dienen vor allem den Eigeninteressen von Google. Ja, zur Googles gutes Recht grundsätzlich, aber mehr Transparenz ja trotzdem schön. Also klingt sehr provokant, die Aussage, aber wenn Mike da was in diese Richtung veröffentlicht, dann ja, hat das in der Regel auch Hand und Fuß. Und ich bin den Artikel, den er da veröffentlicht hat, oder seine Perspektive auf das Thema, bin ich mal durchgegangen und fasse das so ein bisschen für dich zusammen, weil es lohnt sich da, sich mal mit zu beschäftigen. Denn ist AI-Search, die Frage hat er eben aufgestellt, ist AI-Search wirklich einfach dann jetzt nur SEO? Oder entsteht hier gerade eine völlig neue Disziplin? Oder irgendwas vielleicht dazwischen? Denn Google kommuniziert aktuell in diese Richtung halt, also wenn ihr AI-Overviews oder wenn ihr in den AI-Overviews und in den neuen AI-Mode sichtbar sein wollt, dann gelten im Wesentlichen die gleichen Regeln wie bisher. Erstellt hilfreiche Inhalte, sorgt für eine gute User-Experience und achtet darauf, dass eure Webseite technisch sauber ist. Also macht gutes SEO, dann funktioniert das auch mit AI-Search und so. Ein Teil dieser Grundaussage gehe ich vollkommen mit, weil ein Teil bin ich, ja, auch anderer Meinung, Mike King auch. Ich sage ganz oft, dass eure gute SEO-Arbeit eine super Grundlage ist, damit auch Geo funktioniert. Aber es ist halt nicht das Einzige. Geo funktioniert dann nicht, wenn du deine SEO-Hausaufgaben nicht gemacht hast. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass SEO reicht, um Geo erfolgreich zu sein. Und da gehen wir jetzt nochmal ein bisschen tiefer rein, um da halt eben auch das Verständnis ja ein bisschen fundierter noch zu machen. Also warum? Punkt Nummer eins aus den Aussagen von Google, die Mike dann auch auseinander nimmt, ist, Google sagt nicht die Wahrheit oder nicht die gesamte Wahrheit. Und da hat er, das fand ich auch ganz gut, die Google-Leaks aus dem vergangenen Jahr nochmal rausgeholt. Das waren Dokumente, die veröffentlicht worden sind. Und die haben gezeigt, dass es viele Ranking-Signale und Systeme gibt, die deutlich komplexer sind, als Google sie immer beschrieben hat. Also Google hat da auch immer schon Guidelines zu veröffentlicht. Aber und halt eben auch zum Teil abgestritten, dass bestimmte Kriterien gelten. Und dann kamen diese Google Leaks raus, wo dann halt eben etwas transparenter war, wie eigentlich die Rankings zustande kommen. Und da hat man gesehen, naja, so richtig mit offenen Karten haben sie das überhaupt nicht gespielt und zum Teil wirklich auch Desinformation betrieben. Und daraus kann man halt eben auch schlussfolgern, nur weil Google etwas über die Funktionsweise seiner Systeme sagt, bedeutet das nicht automatisch, dass das die ganze Wahrheit ist. Ich unterstelle jetzt mal nicht, dass sie da platt lügen, aber einen Teil der Wahrheit weglassen ist halt auch nicht so easy. Und das hat halt eben bei Google Tradition. Also SEOs kennen das Spiel und deswegen sollten wir definitiv die Aussagen, die Google da trifft, nicht einfach unkritisch übernehmen und irgendwie dann direkt in die Marketingplanung und dann irgendwie reinkippen, sondern wir sollten es definitiv kritisch hinterfragen. Sein zweiter Punkt in dem Artikel, den ich verlinke, natürlich auch in den Shownotes, die AI-Suche verändert die Spielregeln. Und das ist auch der Punkt, den ich jetzt vorher schon mit drin hatte, in den Anregungen zu den Google-Veröffentlichungen. Wir haben eine komplette Veränderung des Suchverhaltens und auch des Transaktionsprozesses. Wir haben eine Veränderung der Customer Journey. Und das heißt, dass das natürlich auch bei vielen klassischen Prozessen, wo wir mit SEO bisher sichtbar und erfolgreich waren, relevant ist. Also SEO bleibt erstmal natürlich hochgradig relevant, aber es kommen einfach zusätzliche Anforderungen hinzu. wer in der AI-Suche mit SEO erfolgreich sein will, der muss zunächst halt eben auch verstehen, wie diese Technologie hinter diesen ganzen Systemen funktioniert und wie sich das Nutzerverhalten ändert. Also da dann zu sagen, ja, die AI-Suche und SEO und oder die klassische Suche, wie wir uns da verhalten haben, dann, das ist eigentlich das Gleiche, kann einfach nicht zutreffen, weil das Nutzerverhalten nicht mehr das Gleiche ist. Und ein dritter Punkt aus einem Artikel ist, Google versucht den Begriff SEO eher klein zu reden und stellt sie eher so ein bisschen als Umbenennung von SEO dar. Und das ist einfach zu kurz gegriffen bei diesem Nutzerverhalten. Das ist nicht nur ein neues Akronym. Ich bin zwar auch der Meinung, dass wenn wir SEO sagen, wir können das quasi subsumieren unter SEO, aber das ist so diese Search Everywhere Optimization. Aber im Endeffekt macht es auch Sinn, da eine Trennung zu machen, denn hier entsteht ein zusätzlicher Aufwand. Wenn ich mir das in den Organisationen, mit denen wir als Agentur arbeiten, anschaue, das ist noch ein zusätzliches Thema. Also das heißt, es gibt zusätzliche Prozesse, die dann mal sich angeschaut werden. Wir haben eine Veränderung in den Kennzahlen, die wir betrachtet werden. Es werden, wenn wir auch beiden Spielwiesen erfolgreich sein wollen, sind zusätzliche Budgets auch notwendig. Denn wenn alles einfach nur unter SEO läuft wie bisher und wird auch erwartet, dass Teams mit demselben Aufwand und denselben Ressourcen ja, klassisches SEO erfolgreich machen, plus dann halt eben auch die zusätzlichen Spielfelder, die sich aufgegeben haben bei SEO, dann halt eben auch bedienen. Und das wird dem Ganzen ja einfach nicht gerecht. Das heißt, wir brauchen hier zusätzliche Aufwände, zusätzliche Ressourcen, um in diesem Rennen um die Sichtbarkeit innerhalb des Kaufentscheidungsprozesses nicht komplett den Anschluss zu verlieren. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, ich muss jetzt hier bei SEO all in gehen, aber ich muss halt eben schon Bewusstsein dafür entwickeln, dass Sichtbarkeit im Kaufentscheidungsprozess in den suchorientierten Prozessen, ich drücke mich da jetzt mal ein bisschen komplizierter aus, dass die Sichtbarkeit in diesen Prozessen zusätzlich komplexer und dadurch aufwendiger geworden ist. Was ich hier aber in positiven Erfahrungen auch in den letzten Monaten gemacht habe, ist, dass durch das ganze Thema AI das Thema SEO und dadurch dann jetzt auch SEO zusätzliche Awareness oder zum Teil auch zum ersten Mal Awareness im C-Level ja, gebracht hat. Das heißt, Unternehmen im Management schauen deutlich stärker auf dieses Thema und das ergibt natürlich dann auch teilweise Budgets, die freigegeben werden, die wir bei SEO schon vor Jahren gerne gehabt hätten, die jetzt aber dann halt endlich zur Verfügung stehen. Und dann kommen wir jetzt zum vierten Punkt, den er angebracht hat, nämlich, dass wir hier mal hinschauen sollten, was macht Microsoft eigentlich da in der Vergangenheit? Weil Microsoft ist in dem Vergleich immer deutlich transparenter. Klar, die müssen auch mal transparenter, oder müssen nicht, aber sie haben natürlich einen Vorteil davon, wenn sie mehr kommunizieren, weil Microsoft kann halt einfach Marktanteile gewinnen. Google kann ja im Prinzip einfach nur noch Marktanteile verlieren und dementsprechend hat Google geringes Interesse an Transparenz. Microsoft hat ein großes Interesse daran. Wir hatten gerade so eine KI von Avis vor vielen, vielen Jahren, die Werbung, wir sind Nummer 2, wir strengen uns mehr an. Also so kann man das hier auch vergleichen. Und hier hat Microsoft relativ klar und offen bei Bing erklärt, wie entstehen diese KI-Ergebnisse, welche Quellen werden verwendet, welche Inhalte werden zitiert. Und Google hält das oft sehr allgemein. Und da sollte man genauer hinschauen, was Microsoft denn da verkündet. Und wenn Google das machen würde, in der Form, wie Microsoft das macht, dann hätte ich auch ein deutlich größeres Vertrauen da rein, dass das, was Google dann auch sagt, die ganze Wahrheit ist und nicht einfach nur macht einfach gutes SEO. Also mehr Transparenz wäre hier definitiv hilfreich, dass wir als Marketer verstehen, wie AI Search wirklich funktioniert und dementsprechend dann halt eben wir auch darauf reagieren. Und das hat mich auch so gedanklich zu dem nächsten Punkt gebracht. Es reicht ja auch nicht, wenn wir jetzt nur noch für Google AI Search optimieren, denn es gibt halt eben ja auch noch andere Suchsysteme wie Claude, wie Perplexity und vor allem wie ChatGPT. Und wenn wir uns nur daran orientieren, was Google sagt, dann ignorieren wir halt eben diese Systeme, wobei hier ChatGPT vor allem ja auch einen extrem relevanten Marktanteil im Bereich AI Search hat. Also da sollten wir nicht nur auf das schauen, was Google sagt. Und dann kommen wir zum fünften Punkt, nämlich die wichtigste Veränderung überhaupt. Der wichtigste Gedanke, so aus meiner Sicht im ganzen Artikel, ist, was ist eigentlich die Einheit der Optimierung? Also im klassischen SEO haben wir Webseiten, optimiert. Dokumente, wir haben Landingpages, wir haben URLs optimiert. Und in der AI-Suche ist so dieser Optimierungsprozess ein anderer, denn KI arbeitet häufig nicht mehr auf einer Dokumentebene, sondern auf der Ebene einzelner Informationen, einzelne Fakten, einzelne Absätze, einzelne Antworten werden da irgendwie rausgepickt. Und das bedeutet, es reicht jetzt nicht mehr unbedingt nur die beste Seite zu haben, sondern es wird viel wichtiger, eventuell, die klarste, die präziseste und die zitierfähigste Information bereitzustellen. Das heißt, wir kommen von der Optimierung von Dokumenten, von den gesamten Webseiten hin zur Optimierung von einzelnen Wissenseinheiten. Das heißt, wir müssen auf einzelnen Nuggets in diesen Prompts immer die beste Antwort dann haben. Und genau dieser Gedanke dürfte für viele SEOs in den kommenden Jahren besonders relevant werden, aus meiner Sicht. Also das ist schon so eine Veränderung in diesem gesamten Prozess. Und das heißt für Unternehmen, sie sollten halt ihre Sichtbarkeit nicht mehr ausschließlich so bei Google betrachten, sondern halt eben daran arbeiten, diese Systeme zu verstehen, wie sie funktionieren, wie sie arbeiten, und das halt eben nicht nur bei Google, sondern vor allem halt auch dann bei ChatGPT. Und da dann halt eben auch entsprechend zu schauen, wie können sie in dieser Customer Journey, die dann ja wahrscheinlich auch vielleicht in mehreren Systemen, dann ist die erste Recherche bei ChatGPT, dann geht man zum Googlen über, um halt eben dann eher transaktionale Produkte zu finden und diesen Prozess erstmal bei der Zielgruppe verstehen und zu schauen, wie kann man mit den zur Verfügung stehenden Mitteln da sicherstellen, dass man eine starke Webseite hat, die halt eben dann wirklich auch diese Nutzerintentionen bedient, die eine Transaktion auch möglich macht und dann auch entsprechend halt eben Informationen so bereitstellt, dass die Systeme das Ganze dann halt eben auch verstehen und dich dann auch zitieren und dich dann auch sichtbar machen. So diesen ganzen Prozess zu verstehen, das ist aus meiner Sicht jetzt gerade die wichtigste Aufgabe, die wir, die ihr als Marketer habt. Das war meine Zusammenfassung von den ganzen Google-Updates und meine Perspektive darauf geteilt, noch dazu mit der Perspektive von einer illustren Ikone wie dem Mike King. Also mein Fazit, wenn ich all das, was ich jetzt hier so von mir gegeben habe, mal zusammenfasse, dann heißt es, die Customer Journey verändert sich massiv. Und deine Aufgabe ist es, zu verstehen, was das bei dem Kaufentscheidungsprozess bei deiner Zielgruppe bedeutet. Das Spielfeld ist größer geworden, die Komplexität ist größer geworden. Es reicht nicht mehr, klassisches SEO zu machen, sondern du solltest halt eben auch zusätzlich diese Geo-Elemente verstehen. Du musst da nicht all in gehen, denn die SEO-Hausaufgaben gemacht zu haben, ist nach wie vor die wichtigste Grundlage für Geo-Erfolg auch, aber es geht halt darüber hinaus. Und du solltest dich damit beschäftigen, wie Google die Monetarisierung von den AI-Antworten vorantreiben wird, denn das wird deine SEA-Maßnahmen massiv beeinflussen. Also beobachte da sehr, sehr genau, wie sich die Nutzer verhalten und schau auch sehr kritisch auf das, was Google dann da kommuniziert. Dann hast du sehr gute Chancen, da vorne wegzugehen. Und das ist ein Thema, wo ich ganz klar sage, leg da den Fokus drauf. Leg nicht den Fokus auf all das, was auf LinkedIn an Lärm drumherum gemacht wird und an schnellen Hacks etc. propagiert wird, sondern schau hier wirklich nachhaltig auf diesen Paradigmenwechsel im Suchverhalten und im Kaufverhalten. Da steck Energie rein, weil du daraus die besseren Ableitungen treffen kannst, wie du dich denn da positionierst. Und da ist halt eben auch meiner Sicht nach wie vor wichtig, das Thema Marke zu spielen, dass du halt eben auch wirklich eine vertrauenswürdige Quelle bist. Also weniger Lärm auf LinkedIn folgen, weniger Interpretationen auf LinkedIn folgen, sondern wirklich eigene Beobachtungen machen und dann entsprechend lernen und testen oder andersrum testen und lernen und dann halt eben da deine Optimierung vorantreiben. Und dann hast du gute Chancen, auch in der Zukunft hier erfolgreich zu sein. So, das war mein Juni-Update mit der Zusammenfassung von all dem, was ich bei Google wahrgenommen habe. Das war noch viel, viel mehr, was Google von sich gegeben hat. Aber das waren so die Punkte, wo ich sage, da legt mal das Augenmerk drauf. Gib mir bitte gerne Feedback dazu. Das war jetzt sehr, sehr Google-lastig, wenn du sagst, wow, kannst du bitte mal andere Themen machen oder andere Schwerpunkte. Sehr gerne auch das als Feedback geben oder ob es lieber ein bunter Blumenstrauß sein sollte, dass auch Social-Themen, dass auch CRM-Automation-Marketing-Themen damit reinkommen sollen etc. Also Frage an dich, lieber sehr fokussiert, jetzt weil einfach viel Google war, ist das okay so? Oder lieber bunten Blumenstrauß und mehr Updates auch aus anderen Bereichen, dann spiegel mir das gerne zurück. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du mal eine 5-Sterne-Bewertung da lässt, weil mir das halt eben auch Sichtbarkeit gibt und vor allem ein schönes Feedback auch ist. Und vergiss natürlich nicht, den Podcast zu abonnieren und dann hörst du mir nämlich in der nächsten Woche wieder. Dann gibt es ein spannendes Interview mit Gast wieder. Freue dich drauf. Also, wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dann und ciao.